Herzlich willkommen beim E-Sport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
Herzlich willkommen zum E-Sport Marketing Podcast Episode 8. Mir gegenüber, wie jedes Mal, Jan Köhler. Hallo Jan.
Hallo.
Heute haben wir wieder einen Interviewgast, der uns hoffentlich ein paar interessante Sachen sagen kann. Und zwar haben wir zu Gast heute Markus Bonk. Markus Bonk ist PR-Manager der Adhoc Gaming GmbH aus Gera.
Genau.
Den schalten wir jetzt gleich per Skype dazu. Vielleicht noch ein Hinweis für euch. Wir sind inzwischen auf allen Social-Media-Plattformen vertreten, von LinkedIn über Facebook, über Instagram, über Twitter und so weiter. Das heißt, wenn ihr im Podcast entweder oben in der Bio auf den Link klickt, dann kommt ihr automatisch dahin oder sucht in den entsprechenden Plattformen einfach nach BeHeyGo. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns folgt. Und dort könnt ihr auch gerne natürlich Fragen stellen zu den Podcasts, die wir schon gemacht haben. Und natürlich auch Wünsche äußern, wen wir vielleicht im Interview noch einladen sollen oder was wir besser machen können. So, und jetzt schalten wir Markus Bonk per Skype dazu.
Ja, wie versprochen haben wir jetzt Markus per Skype dazugeschaltet. Und einfach zum Beginn wäre es vielleicht ganz schön, Markus, wenn du dich ein bisschen vorstellen kannst. Wer bist du und was machst du im E-Sport gerade?
Ja, mache ich natürlich sehr gerne. Hallo an die Zuhörer da draußen. Mein Name ist Markus Bonk, bin noch junge, frische 28 Jahre alt. Aktuell Vollzeit tätig bei Adhoc Gaming GmbH aus Elgera. Ich glaube, man kennt uns eher so aus dem League of Legends Bereich. Wir waren vor kurzem noch ein CSGO drin, haben das aber beendet, sei es drum. Ich selbst bin PR-Manager, gleichzeitig auch noch Referent für E-Sport und Gaming, demnächst auch noch operativer Leiter, der das alles so ein bisschen in sich vereinen wird. Macht dahergehend ein bisschen, also relativ viel Öffentlichkeitsarbeit, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin der krasse Influencer oder sowas, sondern bei mir findet da vieles von eher hinter verschlossenen Türen statt und auch eher öffentlich in dem Sinn, dass ich mit Politik rede. Wenn man mal so ein bisschen auf meine Profile guckt, findet man das auch relativ schnell raus. Ich bin ja Leiter der Profi-Abteilung oder der Leistungssportabteilung des ESBDs, also E-Sportbund Deutschlands. Bin parallel dazu auch noch im Game-Verband, das ist sozusagen der große Wirtschaftsverband der deutschen Games-Branche in der E-Sport-Abteilung mit drin. Und dann gibt es noch eine Sache, wo ich verbandsmäßig unterwegs bin und das endet dann sozusagen meine Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen, das ist der Games und XA Mitteldeutschland, das ist auch ein Wirtschaftsverband. Da bin ich aber nicht sehr, was E-Sport angeht, tätig. Dadurch, dass wir hier in Mitteldeutschland, also Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, kaum E-Sport-Unternehmen haben, geht es mir da eher darum, in Thüringen, und da bin ich der Leiter sozusagen für das Land, die Wirtschaft allgemein des Gamings und XA-Bereichs anzukurbeln. Und ja, das sind so meine Hauptaufgaben. Ansonsten PR-mäßig kann man mich ab und zu gerne mal auf bei den Pressekonferenzen bei uns sehen, bei Adhoc Gaming. Und natürlich auch, wenn man Webseite guckt, diese ganzen News, die da kurz geschrieben sind, von mir, Pressemitteilungen auch. Ja, und das beschreibt so ungefähr meine Arbeit. Ich check auch gerne mal so, was in der Öffentlichkeit über uns geschrieben wird. Pressespiegel über uns selbst, aber wer im E-Sport tätig ist, weiß, dass da noch nicht so viel berichtet wird von extern, deshalb ist das also nicht so wichtig. Aber ja, das beschreibt so ungefähr meinen Tag und that's me. Ich bin parallel übrigens auch noch der Mitbegründer von Adhoc Gaming.
Okay, ja. Das ist einiges, das ist extrem viel. Wie bist du denn da hingekommen? Weil wenn man ja ein bisschen zurückschaut, du bist schon ein bisschen länger im E-Sport unterwegs. Wie hast du es geschafft, quasi so viel Wissen anzueignen, dass du jetzt da bist, wo du bist?
Ja, ich mag vorab mal so sagen, das hat bei mir natürlich sehr viel mit ehrenamtlichen Engagement zu tun gehabt und mit sehr viel Glück auch. Da, wo ich jetzt bin, habe ich eigentlich nie geplant zu sein, wenn man das mal so ausdrücken darf, weil ich habe eigentlich nie darauf abgezielt, Vollzeit E-Sport zu machen. Ich glaube, da gibt es andere Menschen, die das tun. Da kann ich immer nur sagen, denk genau darüber nach und wenn, dann nutzt es bitte nur als Plan B und nicht Plan A. Ja, und hingekommen bin ich eigentlich, wie wahrscheinlich die meisten, ich habe mit der Beta von Counter-Strike Source angefangen, so wirklich mal in Richtung Competitive Gaming zu gucken, noch nicht mal wirklich E-Sport, sondern wäre so, ja, ich spiele mal da im Matchmaking mit, guck mal bei Teams so und mit Freunden da in irgendwelchen Ligen. Das war aber damals noch nicht wirklich Training, sondern eher so, ja, mal reinschnuppern, weil man damals halt Giga 2 geguckt hat oder damals gab es ja auch schon die ESL, das mal gesehen hat und selbst ausprobieren wollte. Zuvor habe ich eigentlich auch mit dem ersten Call of Duty angefangen. So, ne, wenn man jetzt ungefähr zugehört hat, wie alt ich bin, kann man sich denken, mit welchem Alter das war. Ich war noch keine 18, nur so als kleiner Hinweis. Ja, das ging dann halt irgendwann mal so weiter, dass man dann wirklich in Counter-Strike Source trainiert hat, da Teams aufgebaut hat, dann auch schon mal wirklich in der ESL auch gespielt hat. Damals gab es ja noch die ESL Pro Series oder EPS, kurz genannt. Darunter gab es die erste Division. Da war ich mal unterwegs, aber niemals wirklich gut. Ich würde mich auch niemals als Semi-Pro oder als Profispieler betiteln, sondern immer so im Amateurbereich. Ich glaube, Semi-Pro und Pro ging es dann eher in der Richtung im Background. Das fing dann so kurz nach meinem Abi an, 2010. Da habe ich sogar noch eine Seminarfacharbeit über E-Sport geschrieben mit dem Fraunhofer Institut zusammen. War eine sehr coole Geschichte. Und dann 20 und 11 ging halt so, dass ich gerade meinte, mit dem Background los. Da haben wir unter Kumpels einen Verein gegründet, damals auch Joy e.V., junge Organisatoren Ilmenau e.V. Wir waren halt immer so Volleyballspieler, Fußballspieler, wollten halt in unserer Ilmenauer Stadt, Heimat anfangen, Turniere zu veranstalten, weil irgendwie nicht so viel da war, außer man war ein Verein. Wir waren immer mal eher so die Kollegen, die sich so in ihrer Freizeit getroffen haben. Wir waren nicht so die Freunde von großen Vereinen, Kram, wo man dann auch zu Turnieren fährt oder so. War immer ein bisschen Sackgang. Ja, das hat sich aber nach einem Jahr verlaufen, so wie das jeder wahrscheinlich auch von sich selbst kennt, wenn er mal Abi gemacht hat oder längere Ausbildung Richtung Studium. Ja. Jeder geht irgendwo anders hin, die Interessen scheiden sich und so. Es ist dann 2011 passiert, dass wir den Verein zum Mysterious Monkeys e.V. umbenannt haben. Und seitdem habe ich eigentlich E-Sport immer so im Management, Community-Management, Social Media, alles mal durchgenommen, was man da so machen konnte. Haben dann auch irgendwann mal die 200 Leute auf einem Teamspeak-Server gehabt, die aus den verschiedensten Richtungen kamen, sei es irgendwelche Sim-Racing-Geschichten, Arma 3, Roleplay-Gamer. Boah, ich habe keine Ahnung, das war, glaube ich, wirklich mal sehr vieles. Tut mir auch sehr viel leid. Ich habe, glaube ich, in der Zeit viele Leute kennengelernt. Ich habe aber auch leider viele Leute vergessen. Es passiert halt nur über die Zeit, wenn man sich dann nur digital trifft. Und ja, das haben wir dann so ehrenamtlich ein paar Jahre lang gemacht. Und 2015 war der erste Schritt Richtung ESL-Meisterschaft im League of Legends-Bereich. Da haben wir uns, sage ich mal, ein Team angelacht auf komplett ehrenamtlicher Basis. Die haben halt Preisgeld zu 100% bekommen. Wir haben uns davon gar nichts genommen. Die in der Wintermeisterschaft mitgespielt haben von der ESL. Und ja, erster Anlauf gleich die ESL-Meisterschaft gewonnen.
Nicht schlecht.
Und seitdem waren wir eigentlich Dauergast bei der ESL-Meisterschaft. Ich glaube, wir haben in den Jahren es sogar wirklich geschafft, in der Vollzeit bei Ad-Hoc Gaming sie einmal zu verpassen, aber ansonsten waren wir bei den Finals mit dabei, bis sie es ja noch in League of Legends gab. Das war ja letztes Jahr im Winter die letzte ESL-Meisterschaft mit LoL. Und ja, 2017, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, gab es dann halt die Chance, das ganze Thema in Vollzeit zu machen, und zwar mit der Ad-Hoc, naja, mittlerweile ist es die Ad-Hoc Holding, es hat eine große Firmengruppe, wir sind eine von den Firmen, die da mit drin sind. Damals war es die Ad-Hoc Best Services, die auch Hauptanteilshaber bei uns intern ist vom Unternehmen, die sozusagen die Muttergesellschaft ist, und die wollten für ihren Energiebereich Kunden eine Möglichkeit finden, da die Jugend zu erreichen. Ne? Das ist ja nicht allzu einfach, weiß ja jeder selbst. Ich meine, ich gucke selbst kein Fernsehen mehr, deswegen bin ich meistens eher über Streaming wahrscheinlich zu erreichen. Ich will gar nicht wissen, wie es bei den noch etwas Jüngeren aussieht. Ich sag nur TikTok und keine Ahnung, was da noch so Neues blüht.
Habt ihr schon einen TikTok-Kanal?
Ja, natürlich haben wir einen TikTok-Account.
Da reden wir nachher noch ausführlich drüber.
Wir haben das aber, muss man auch dazu sagen, nicht so 1-1-1 alleine gemacht, sondern wir haben aus Gera hier einen Lehrer, der in Berlin arbeitet. Und der ist ein großer TikToker. Das ist richtig krass. Der macht da mit seinen Schülern sowas zusammen. Und daraus haben wir uns so ein bisschen was gezogen, machen da jetzt auch aktiv TikTok. Ich glaube, wir sind noch nicht 1:1 im TikTok-Game drin, aber wir haben schon ein paar tausend Leute, die da folgen, und auch schon mehrere hunderttausend Aufrufe, ohne dass wir da Geld wirklich investiert haben.
Ja, ist der richtige Zeitpunkt.
Was ziemlich nice ist. Ich hoffe nur, dass TikTok nicht demnächst noch in den USA verschwindet, weil dann könnte es, glaube ich, weltweit auch verschwinden.
Ja, also gucken wir mal, wie es mit TikTok weitergeht. Das steht ja gerade einiges auf der Kippe, aber ja, lass uns überraschen, ob die ihre Datenschutzthemen in den Griff bekommen.
Ja, bin sehr gespannt. Wäre, glaube ich, ziemlich schade, weil das Ganze mal wieder ein bisschen kreativer ist und mit Musik dahinter, ne? Sich an YouTube-Zeiten, an die Anfänge erinnert, war das ja alles sehr kreativ, sehr noch so easy gehalten. Wäre schade. Aber mal gucken. Müssen die selbst klären. Kann ich nicht beeinflussen. Aber um übrigens zur Geschichte zurückzukommen und sie auch kurz zu beenden. April 2017 sozusagen, da mit der AdTalk-Service zusammengekommen. Seitdem mache ich das auch Vollzeit. Auch jetzt, damals waren es noch ein paar mehr Kollegen aus den Vereinszeiten. Mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch unser Sporting Director. Ja, Jakob und ich sind, glaube ich, die Letzten aus den Ehrenamtszeiten. Dann wären wir mittlerweile schon 2020, das heißt über 3 Jahre auf dem Buckel. Da ist vieles passiert. Ich meine, ne, wir waren mal kurzzeitig in der LCS, haben aktuelle oder ehemalige LCS-LEC-Spieler in den nationalen Bereich reingeholt. Oh Gott, vieles passiert. Mhm. Das ist, glaube ich, was für die Geschichtsbücher irgendwann mal, die ich in einem Sof jemanden erzählen kann, der da gerne zuhört. Das soll ich mir hier rauslassen. Aber ich glaube, wenn wir die letzten 3 Jahre noch mal rekapitulieren, dann holy moly, shitty, das dauert sehr lange.
Du hast gerade eine Sache gesagt, wo ich nochmal kurz reinhaken muss, als du dich quasi vorgestellt hast. Am Anfang hast du gesagt, hier bloß E-Sport immer als Plan B und nie als Plan A irgendwie sehen. Warum siehst du das so? Oder was? Weil es so anstrengend war oder weil du doch gemerkt hast, es ist so stressig oder was ist der Grund?
Der Grund ist einfach, dass das ganze Thema nicht professionalisiert ist. Also du kannst, es gibt jetzt vereinzelte Studiengänge, wo du E-Sport-Manager werden kannst. So, ja, okay, cool. Ich muss dazu sagen, ich würde die Kollegen deswegen trotzdem nicht einstellen, weil du eine gewisse praktische Erfahrung brauchst. Und das ist das ganze Hauptproblem darin. Viele sehen das als, oh, geil, ich mache mein Hobby zum Beruf. Leute, das ist alles ein Ticken anstrengender und es ist auch alles nicht so goldglänzend, wie das in gewissen Statistiken zu sehen. Also ich meine, man könnte ja auch mal gerne im Sport 1 fragen, warum es Statistiken gibt, wo ihre Sport 1 App als die meistgenutzte App im E-Sport ist. Wo ich mir halt denke, ja, nee, ist klar. Es heißt, es gibt so viele Halbwahrheiten da draußen. Ich meine, ne, ich erzähle vielleicht nur Halbwahrheiten für den einen oder anderen, weil nicht jeder offen mit Zahlen und Daten umgeht. Das heißt, wir reden ja von einem Bereich, wo man halt einfach viel Mist, Dreck fressen muss und lernen muss. Und nur so funktioniert das Ganze. Und leider ist es halt auch immer noch so, dass in Vollzeit es gar nicht so viele Jobs gibt. Ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich das Thema hatte, aber irgendwann mal hat jemand gemeint, nimm doch einfach mal den Umsatz im Jahr in Deutschland, was der E-Sport macht, rechne das mal durch ein gewisses Gehaltsspektrum und dann guck mal, wie viele Leute eigentlich wirklich Vollzeit davon arbeiten können. Und das sind halt wirklich nicht viele. Deswegen, das heißt, das ist schon ein echtes Privileg, in den Bereich reinzukommen. Aber das macht es halt wirklich, wirklich, das ist ein riesen Haifischbecken. So. Und das merkt man dann, wenn man dann irgendwann mal anfängt, drinnen zu arbeiten. Es ist anstrengend. Es ist wirklich sehr anstrengend. Es ist natürlich sehr cool, weil, wie gesagt, Hobby, ne, zum Beruf ist immer so dieses Traumthema. Aber auch auf Grund dieser Professionalisierung, die immer mehr kommt, dass eine Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit darauf bekommt, wird es irgendwann auch nicht mehr so cool sein, Spieler zu sein. Weil die Jungs und Mädels da draußen, die da spielen und in Ligen aktiv sind, auf sie wird irgendwann mal ein Fokus rücken. Und wenn das passiert, man sieht es schon im Fußball, wenn die nur mal irgendwo was falsch auf Twitter schreiben, wenn die nur irgendwo mal sich mit irgendwen treffen, wenn die nur mal irgendwo unterwegs sind und da hunderte oder tausende von Leuten die Nerven, ja, viel Spaß. Das haben wir aktuell noch nicht. Das heißt, umso weiter das Ding ja auch voranwächst, umso anstrengender wird das Ganze ja auch. Und es ist so, wo viele Menschen gerade so diese Bubble so feiern. Aber ich muss da echt warnen, weil es ist nicht so viel Gold, wie es scheint.
Ja, es sind halt, deswegen. Wir haben ja die letzten Podcasts immer schon hier gesagt, es ist halt oft so, dass man halt nur irgendwelche Zahlen völlig aus dem Zusammenhang gerissen auf irgendwelchen Veranstaltungen hört, Riesengewinnsummen, irgendwie Fantastilliarden an irgendwelchen Summen, die bei irgendwelchen Turnieren ausgespielt werden und ultra reiche einzelne Spieler. klar, das ist auch ein Teil der Wahrheit, aber das hat ja nichts mit dem, sag ich mal, mit der E-Sport-Szene, wie sie jetzt in Deutschland so existiert, jetzt ganz direkt zu tun. Und wir reden ja hier in dem Podcast mit Absicht mit ganz vielen Leuten, um mal so ein realistisches Bild zu bekommen. Ja. Das ändert ja nichts dran, dass trotzdem quasi der ganze E-Sport-Bereich hochinteressant ist und eben natürlich trotzdem einer der Entertainment-Märkte ist oder der Entertainment-Markt ist, der am schnellsten wächst. Nur halt ganz anders, als man sich es vielleicht vorstellt. Und das Zweite, was wir halt merken, aber korrigier uns, das wirst du vielleicht auch in deiner täglichen Arbeit merken, du hast halt auf Seiten der Unternehmen einfach auch noch überhaupt nicht irgendwie richtiges Wissen über diesen ganzen Bereich. Also es existieren immer irgendwelche so bruchstückhaftes Wissen und das macht es halt auch teilweise dann in der Kommunikation nicht einfacher.
Ja, naja, das ist das Hauptproblem, was wir sehr oft mitbekommen, weshalb wir das auch sehr viel intern selbst machen in Richtung von Konzepten schreiben, Kreativarbeit, ist, dass das Partner und Sponsoren, wie du selbst schon gesagt hast, gar nicht, also sie sehen, was für Zahlen da sind, aber sie kriegen es nicht gegriffen, also sehr schwer greifbar, ne? Ja. Wir reden ja wirklich von einem reinen digitalen Produkt. Das ist ja, ja wirklich alles digital, außer vielleicht die Spieler und wir als Person. Das ist gefühlt so das einzige Analoge, vielleicht noch, wenn man ganz krass sagt, die Peripherie, wobei sie ja natürlich auch im Endeffekt digitale Signale sendet. Ist das sehr oft so, dass das Thema auch, wenn wir darüber reden, dass mir so ein bisschen fehlt, warum die Leute da rein wollen und was sie genau damit anfangen wollen. Ne? Auch wenn du mal Fußballvereine siehst, weil so, kannst du dich fragen, okay, wollt ihr jetzt Reichweite generieren? Wollt ihr junge, neue Leute für euch gewinnen? Wollt ihr einfach nur eure Marke nochmal jünger gestalten? Da sitzt du manchmal vor Gesichtern und die gucken dich dann so an und sagen so, na, könnt ihr uns das nicht sagen? Moment. Ja, na Leute, nee, okay. Das müsst ihr für euch selbst wissen. Ich kann euch darauf gerne Konzepte schreiben und kann euch gerne auch darauf sagen, was funktioniert und was nicht. Aber wir können doch für euch jetzt hier nicht ein volles E-Sport-Konzept schreiben, weil es muss ja von euch selbst passieren. Das muss ja wie jedes andere Thema, was ihr bei euch zum Beispiel im Verein oder im Unternehmen habt, muss das ja organisch zu euch passen. Ansonsten ist das ein geborenes Kind, was nicht euch gehört so, ne? Und immer auch so behandelt wird. Und das ist die Problematik, die ich noch sehe, dass die Leute das komplett verkennen. Und damit auch so das, was eigentlich für uns, ja, die im E-Sport drinne sind, so diese krasse emotionale Bindung bringen und auch gegenüber Fans so dieses Storytelling bringen, wo die halt sagen, boah, geil, ich möchte Fan von denen sein. Oh, die machen richtig geilen Kram. Das, also was die da so an Formaten kreieren und ähnliches, oh, das gucke ich mir gerne an, so, ne? Das funktioniert ja nur, wenn du eine geile Story zu erzählen hast, wenn das glaubwürdig ist. Und ich glaube, und meiner Meinung nach ist es auch immer noch so, also das Glaube wegstreichen, das machen immer noch viele falsch. Auch selbst E-Sport-Organisationen in meinen Augen. Weil sehr, sehr viel Copy and Paste ist. Also ich glaube, wenn ihr euch allgemein so eine LEC mal Teams anguckt, was sie da so durchweg produzieren, ich glaube, einer der ganz großen ist wahrscheinlich G2. Und der Rest versucht den immer irgendwie so, ja, das, was die da so machen, für sich zu kopieren, aber nicht ihren eigenen Stil durchzubringen. Das finde ich ziemlich schade. Also es geht hier um Sponsoren, um Leute, die da neu einsteigen wollen, um auch die Leute, die dort schon agieren, finde ich, machen teilweise immer noch zu viel Copy und Paste oder so 0815-Geschichten, obwohl sie weitaus mehr das Potenzial hätten, mehr zu tun. Weil, wie gesagt, dadurch, dass wir ja eigentlich der größte Teil in dem Bereich Leute sind, die niemals da eine Ausbildung gemacht haben oder ein Studium gemacht haben in diese Richtung, wo irgendwas drin steht, ich bin E-Sport-Spieler ausgebildet oder E-Sport-Manager ausgebildet. Wir kommen ja aus dem Bereich. Wir sind ja alles in dem Sinne Gamer, die das gemacht haben, weil sie gerne gezockt haben. So. Und da fehlt es mir manchmal ein bisschen in Herzblut.
Erzähl doch mal ein bisschen was über generell die Ad-Hoc-Gaming und wie ihr euch auch generell finanziert. Ich meine, ihr habt ja Teams, aber seid ihr 100%, finanziert ihr euch 100% quasi aus Sponsoren oder wie ist euer Geschäftsmodell?
Ja, da kommen wir sicherlich zu dem Thema, was viele national auch machen. Es ist eine Mischung aus Investorengeld und Partner und Sponsoren. Wobei hier der Betrag, wenn ich es jetzt einfach mal overall auf alles nehme, wahrscheinlich mehr Sponsorengeld und Partnergeld da reinkommt, um das alles zu refinanzieren. ne, wir sind drei national, daher gehend ist das noch nicht anders zu sehen. Wenn ich jetzt sowas wie ein Big oder sowas sehe, die haben ja sowas noch wie Merchandise drin, wo das ziemlich gut funktioniert, aber das oder Preisgelder, aber die sind halt auch mit dem Counter-Strike-Team international unterwegs. Ne? Mhm. Das sind dann nochmal andere Bereiche. Und bei uns ist das ja eine gute Mischung aus Investorengeld und Sponsorengeld, wobei hier eigeninvestiertes Geld noch höher ist.
Ja, okay. Wie ist es, wenn ihr mit Sponsoren zusammenarbeitet? Was für Erwartungen haben die quasi an euch? Mit was für, weil du hast gerade gesagt, manchmal sind selbst Firmen so ein bisschen lost, wenn die in E-Sport reingehen. Ist es bei den Sponsoren, muss man denen auch so ein bisschen das Thema irgendwie erstmal erklären oder für die im Prinzip mitdenken? Oder haben die in dem Fall klare Vorstellungen, was sie erwarten von einem Sponsoring bei euch?
Ja, ein bisschen beides. Das Ding ist, sie kommen natürlich mit einer klaren Erwartung rein, Erwartungshaltung, also von wegen, dass man deren Marke in die junge Zielgruppe mit reinträgt. Das ist, glaube ich, immer so der Hauptkern, den wir so mitbekommen. Ja. Mhm. Der Faktor, der da immer noch mit dazu zählt, den wir jetzt auch ein bisschen mehr bemerkt haben, ist, dass sie natürlich über uns auch eine gute Learning-Plattform für sich selbst haben. Also wie funktioniert Digitalisierung, vor allem wie funktioniert Social Media und wie vor allem kann man aus Social Media überhaupt herauslesen, wen man erreicht und womit man diese Person auch erreicht. Ne? Also ich glaube, es sind immer viele Zahlen unterwegs von Impression, Interaktion und sonst irgendwas. Aber was das genau für den einen bedeutet, ist halt super schwierig. Da muss ich sagen, da haben wir zum Glück auch durch den Kollegen, den wir letztes Jahr neu dazugewonnen haben als Head of Marketing, vieles neu auch da selbst dazugelernt, weil er das halt jahrelang schon gemacht hat und hat hier eine Basis aufgebaut, dass wir mittlerweile auch hier eine KI im Background haben, die beispielsweise auch eine Prime League analysiert. Wie oft ist zum Beispiel das FAM-Logo dort zu sehen und wie prozentual gibt das einen gewissen Wert aus? Das sind halt alles so Sachen, die wir uns da selbst aneignen und dadurch natürlich auch unsere Partner und Sponsoren mit dazu gewinnen. Das heißt auch, sei es mal, dass einer unserer Partner sagt, okay, ja, wir gehen jetzt nochmal einen anderen Weg, dann haben die das natürlich dazugelernt. Das heißt, für die anderen Orgas in Zukunft wird es halt ein bisschen härter, bei denen wahrscheinlich ein Sponsoring zu bekommen, weil die halt sagen so, hey, pass auf, wir hätten hier mal so Werte, die würden wir gerne sehen, habt ihr die?
Ja, klar.
Ich gehe fast davon aus, dass kaum einer KI-gesteuerte Analysen in zweiten Divisionen, in ersten Divisionen einer Prime League zum Beispiel macht, sondern das wahrscheinlich selbst in der Pro Division der Prime League relativ schwierig ist, da solche Zahlen abzufragen, gehe ich von aus. Also ich weiß es natürlich nicht. Ich sitze jetzt hier nicht immer in Runden mit meinen Kollegen der anderen Orgas und hau hier mit irgendwie, das ist meine KI, das ist mein Auto, das ist das und jenes da auf dem Tisch. deswegen weiß ich das gerade gar nicht so genau, aber ja, also das gibt da schon viele Möglichkeiten, die davon so ein bisschen lernen. Und das ist, denke ich, so die zwei Sachen. Einmal, dass ihre Marke in die Zielgruppe reingetragen wird, also Markenbekanntheit plus Learnings aus der Digitalisierung von uns.
Mhm. Also ich persönlich kann jetzt als ein Zweitliga-Div-Team sagen, dass wir noch keine künstliche Intelligenz haben, um das Ganze abzuspeichern. Aber okay, wie setzt ihr denn momentan quasi euer Social-Media-Programm und Marketing-Programm um? Also was macht ihr denn genau? Kannst du da ein paar Beispiele geben, vielleicht auch ein paar Beispiele mit euren Spielern zusammen?
Ja, ich glaube, ich muss erst mal dabei anfangen, um das ein bisschen aufzureißen, wie viele Menschen eigentlich dahinter arbeiten. Also wir haben im Marketing-Bereich mit Head of Marketing haben wir zwei, die für Social-Media verantwortlich sind. Der eine Kollege, witzigerweise sogar CMO, in dem Sinne Chief Meme Officer. das heißt, die kümmern sich komplett um den Social Media Auftritt. Wir haben einen Kollegen, der komplett Community Management macht. Da werden wir jetzt noch ein bisschen mehr angreifen in Zukunft, um da Fanbase mehr an die Orga zu binden, anstatt auf die Spieler zu achten, sondern Spieler immer mehr als Multiplikatoren für die Themen zu nutzen. Wir haben dann noch eine Kollegin, die macht das Talent Management in dem Sinne mit Streamern zusammen. Ne? Wir haben ja auch noch Noway unter Vertrag, da sozusagen die ganze Betreuung und Formate mit den Kollegen zusammen zu erarbeiten. Und zu guter Letzt haben wir noch unseren Creative Content Creator, so haben wir ihn genannt, der im Endeffekt für Bildmaterial und Videomaterial verantwortlich ist. Und all das wird gerade dazu benötigt, um unsere Social Media Kanäle zu betreuen, auch die Formate zu machen. Und darum gestrickt um unser Team ist das dann, wie wir mit Partnern zusammenarbeiten. Also es gibt zum Beispiel mit der FAM-Versicherung gerade so ein Format, wo wir so ein bisschen erklären, wie so Standards in League of Legends funktionieren. Das heißt, Anfrage FAM kommt zu uns, hey, würden gerne 5 Videos machen, könnt ihr euch drum kümmern? Dann gehen wir zu unseren Spielern, sagen so, hey, passt auf, wir haben hier eine Formatidee, habt ihr Bock drauf, cool, alles klar, dann passt auf, Deadline hier und so, nimmt das mal auf und dann geht sozusagen noch eine Post-Production drumherum und das geht dann zurück zur FAM und so klappt das gerade. Ansonsten haben wir wöchentliche Redaktionspläne natürlich, auch tägliche Morning-Meetings, wo wir über alle Themen durchgehen und so gibt's da, sag ich mal, roundabout immer mal auch einen Zuwachs an Formaten. Wir haben jetzt ja selbst angefangen zu streamen als Mitarbeiter von Azog und das nicht zusammen mit unseren Spielern, sondern wirklich von uns aus. Ja. Haben dann mal einen Morning Talk von 9:30 bis 10:30. Ich mache jetzt ja gerade auch Werbung. Wer Bock hat, kann ja mal einschalten. wir haben die Pressekonferenzen. Wir fangen jetzt auch immer mehr an, so ein bisschen in den reinen Gaming-Markt nochmal reinzugehen. Haben Minecraft Monday auch noch. Es gibt demnächst wieder ein Format, das hat, glaube ich, ein Kollege unter eurer Frage gestellt, wo ich wieder wöchentlich einmal alles zusammenfasse, was ansteht bei Etro Gaming. Also wir gucken da schon mehr auch uns selbst zu promoten, um eigene Reichweite zu verstärken, anstatt nur das der Spieler zu nutzen. Ich hoffe, ich habe die Frage damit so halbwegs beantwortet. Ja, falls ich da irgendwie abgeschwiffen bin, tut's mir leid.
Nee, total interessant, weil ich glaube, vielen unserer Hörerinnen und Hörern ist, glaube ich, gar nicht bewusst, was für eine Riesenmaschinerie eigentlich dahinter steckt, was diese permanente Content Creation angeht. Also man kriegt, glaube ich, schon so ein bisschen, wenn du erzählst, so eine Idee davon, was da alles dahinter steckt, von der Idee über irgendein Content Piece, bis es dann wirklich produziert ist und auf allen Kanälen ausgespielt ist. Das ist ja schon dann einfach auch gigantische Arbeit und auch mit viel Manpower bei euch versehen. Ja. Dieses ganze Thema. Also mindestens genauso wichtig wie quasi die Player selbst. Das gehört quasi genauso dazu,
um diese Reichweite. Also ja, das ist bei uns auf dieselbe Stufe gestellt. Also hier zählt eher dieses wir als ich Prinzip, weil nur miteinander funktioniert es. Und das muss auch jede Orga, die da draußen ist, gut hinbekommen, dass die Spieler auch selbst verstehen, was Marketing eigentlich bedeutet, weil am Ende des Tages ist es genau das, was ihr Gehalt bezahlt.
Ja, klar. Genau. Habt ihr auch Sponsoren oder Marken, die zu euch kommen mit irgendwie einer, die sagen, hey, wir sind jetzt nicht nativ im digitalen Bereich unterwegs, du hast gerade irgendwas gesagt von Versicherungen zum Beispiel oder andere Produkte, die dann auch sagen, hey, wie können wir oder habt ihr Ideen, wie können wir unser Produkt, unseren Service in irgendeiner Weise auch für die Zielgruppe, die ihr erreicht mit eurem Gaming-Content, wie können wir das da so platzieren, dass das irgendwie passt und nicht als störend empfunden wird von der Zielgruppe? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es diesen Fall gar nicht bei euch?
Produkte jetzt nicht 1:1. Wir hatten die Themen schon mal, wo es ja so um Bandagen für die Arme ging, sodass man da so ein bisschen Unterstützung hatte. Mhm. Das ist ein bisschen im Sande verlaufen. Lag aber eher daran, dass die Spieler an sich da so ein bisschen sich gestört gefühlt haben, weil halt nochmal extra was an ihren Händen dran lag. Also Produkte, wie gesagt, ist das immer nur reine Produkttests. Das sind keine Sponsorings, was ihr gesagt habt mit Smart Sleep und damals war es, glaube ich, Bauerfeind, wo wir diese Bandagen getestet hatten. Ja. Es geht sondern eher mehr darum, dass die Inhalte, die sie in diese Communities oder in unsere Communities reinteilen wollen, halt zielgruppengerecht sind. Also, dass es jetzt nicht irgendwie cringe wirkt, so wie als würde, keine Ahnung, würde dein Opa jetzt um die Ecke kommen mit Basecap umgedreht und irgendwie die Hipster-Klamotten an und sagt so, ey, yo, Leute, ich habe jetzt hier eine richtig geile Berufsunfähigkeitsversicherung. Wow, yeah, ja. Übertrieben dargestellt, sondern dass es halt darum geht, wir zielen halt die Zielgruppe da genau richtig an, treffen den Ton. Und darum geht's halt eher dann, so ein bisschen beratend mit dabei zu sein.
Ja. Okay. Du hast eben auch noch angesprochen, eure Spieler haben einen etwas, verschobenen Tagesrhythmus. Kannst du uns einfach mal so einen Beispieltag von einem Pro-Spieler geben, damit man das einfach mal erfährt und danach vielleicht ein bisschen darüber reden, wie es überhaupt mit der Belastung aussieht, weil man muss ja extrem viel trainieren, die Scrims kommen, die Termine mit Social Media und Ähnlichem kommen und gleichzeitig dann aber auch jeden Tag die Leistung bringen im Training und den Spielen, also Wie sieht das momentan mit euren Spielern aus?
Naja, aktuell sind sie ja nicht bei uns hier im Leistungszentrum in Gera, sondern alle zu Hause aufgrund von Corona.
Okay, klar.
Dadurch ist die Belastung etwas angenehmer, muss man dazu sagen. Weil wir dann natürlich nicht den ganzen Tag da hier irgendwie durchs EZ rennen und sagen so, hey, wir haben hier nochmal was, wir haben da nochmal was. Sondern es geht dann eher so in die Richtung das, was die Prime League halt auch anfragt. Abends die Interviews oder Pressekonferenz, diese ganzen Streaming-Formate. Da geht es jetzt gerade eher hin. Also wir sind da jetzt nicht so proaktiv. Sicherlich auch einfach aus dem Grund, weil die Jungs gerade sportlich ein bisschen ranklotzen müssen, damit sie da in die Top 3 noch reinkommen.
Ja, sieht ein bisschen knapp aus.
Ist ja gerade in der Pro Division relativ eng. Und jeder kann da irgendwie gefühlt jeden schlagen, außer vielleicht SK.
Ist auf jeden Fall spannend.
Deswegen ist das gerade für die sehr entspannt. Und wenn ich den Tagesrhythmus so angucke, ist es so, dass sie aller spätestens um 10, zumindest wenn sie hier waren, aufgestanden sind, wach waren, zusammen gefrühstückt haben. Dann war so ein bisschen Freizeit bis 13, 14 Uhr rum. Dann gab es eine Vorbesprechung, was heute im Training alles sozusagen, was sie probieren wollen, was sie austesten wollen, was sie verbessern wollen. Und dann gab es im Endeffekt den sogenannten Scrim-Block, Trainingsblock. Der ging, je nachdem, welchen Gegner sie halt hatten, 3 bis 5 Stunden. Aber im Schnitt waren es immer 3. Dann gibt es wieder die Nachbesprechung eine Stunde lang. Und je nachdem, ob dann noch groß irgendwas gemacht werden musste, gab es vielleicht nochmal hinten dran nochmal eine längere Einheit, eine Einzeldiskussion mit den Spielern. Aber das war meist dann eher offen gehalten, sodass sie da ihre Solo-Games nochmal gemacht haben oder man gemeinsam Spiele nochmal geguckt hat. Ja, und das ist bei den Jungs halt eine 6-Tages-Woche, das muss man dazu sagen. Nicht normal wie Montag bis Freitag, sondern eher Montag bis Samstag. Aber hier auch mal ein bisschen springend, ob sie Samstag oder Sonntag arbeiten. Und aufgeteilt ist es auch so, dass die Tage, an denen die Spiele sind, die sind ja dann auch mal relativ spät, ab 18, 19, 20, 21 oder 22 Uhr. Das heißt, auch im Endeffekt stehen die Jungs da auch später auf, haben dann meist aber auch kein Training. Das war zumindest in der letzten Season so im Frühling. Ich glaube, jetzt im Sommer machen sie nochmal ein Match vorher oder zumindest Solo-Queue, einfach um im Turnus drinne zu bleiben. Und damit kommt es gerne mal so, dass sie 2 Tage von den 6 Tagen liegen haben und 4 Tage dann im Endeffekt Training und 1 Tag frei. Ja. Das ist aber auch je nach Situation, muss man dazu sagen. Ne? Je nachdem, wie sie in der Tabelle stehen, je nachdem, ob wir gerade Richtung Playoffs gehen, sollten wir mal EU Masters kommen, sieht das bestimmt auch nochmal anders aus. Intensivieren sie ihr Training natürlich da auch gerne mal. Sollte es jetzt gerade am Anfang der Season sein, ist das wohl noch eher ein bisschen entspannter. Genau. Und so sieht ungefähr so ein Alltag aus. Also wenn wir jetzt mal kurz hochrechnen, 13 Uhr anfangen, Stunde Vorbesprechung, 5 Stunden Training, 1 Stunde Nachbesprechung, dann sind wir da so auf die 7-8 Stunden, die sie ja dann auch normal arbeiten. Und das ist so der Alltag eines Profis bei uns. Das ganze Social-Media-Geschichten natürlich würde dann immer noch mal ein bisschen draufkommen. Das haben wir aber meistens für uns selbst immer an den Spieltagen gemacht, da die Jungs, wie gesagt, an den Tagen eh den Kopf frei hatten, sich vorher abgelenkt haben, um dann nicht allzu verbrannt in den Liga Spieltag reinzugehen. Deswegen ist das gerade auch so ein bisschen abgeflacht bei uns.
Okay.
Wie muss man sich vorstellen, wie sieht's bei euch aus? Wie muss ich mir so ein Leistungszentrum oder so bei euch von den Räumlichkeiten her vorstellen? Im normalen Zeit,
also,
jetzt außer Corona-Zeit, wenn alle da sind.
Gibt da so 2 Möglichkeiten. Entweder man guckt sich wahrscheinlich einmal unser EEZ-Video, also E-Sport-Leistungszentrum-Video auf YouTube an. Da haben wir das so ein bisschen cineastisch dargestellt. Ansonsten gab es auch von unserem Morning Talk mal eine Folge, wo wo ich mit dem Kollegen Leon zusammen hier durchs Haus durchgelaufen bin, wir auch alles gezeigt haben, auch so dirty, wie es hier verlassen wurde am 13.03. daher gehen, wenn da jemand Bock hat, es mal zu sehen, da gerne mal gucken, müsste alles unter /teamahg zu finden sein. Mhm. Und ansonsten, wenn man mal den Alltag guckt, gerade sind wir so relativ wieder zurück aus dem Corona-Homeoffice. Ist das schon so, dass wir hier 450 Quadratmeter haben, wo das EEZ drin ist, und nochmal 450 Quadratmeter, wo wir unsere Bürofläche haben, wo ich jetzt auch gerade sitze in meinem Büro. Mhm. Wir haben ja auch noch ein Greenscreen/Bluescreen-Studio, wo wir im Endeffekt auch viele unserer Aufnahmen machen. Ansonsten, ja, Marketingbüro, Teammanagementbüro, Head of Marketingbüro, mein Operatives-Büro. Ja, und noch Meetingraum. Also all das, was man braucht.
Okay, also das sind okay. Doch schon große Dimensionen.
Ja, kostet halt auch alles, ne?
Ja, gut, klar. Also ich meine, das ist halt, ich meine, ihr macht das ja im Endeffekt, habt ihr ja auch eine GmbH, weil ihr wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch irgendwie am Ende des Tages Geld verdienen wollt mit dem, was ihr da tut.
Ja, ist ein Sinn und Zweck eines Unternehmens halt, ne? Das ist, genau. Was ich gerade noch so anhängen wollte, wir machen das halt auch nicht mehr alles nur aus Spaß. Also wir sind natürlich da mit dem Herzen immer dabei, aber am Ende des Tages muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden, weshalb man manchmal den Spaßfaktor ein bisschen wegsperren muss. Also, ne, da kommen wir wieder so ein bisschen den Bogen zurückzuspannen zu ganz am Anfang, was ich gesagt habe. Genau das zählt da halt rein.
Ja. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr jetzt irgendwie Sponsoren ansprecht? Kommen die irgendwie direkt auf euch zu oder seid ihr irgendwie, geht ihr auf die zu oder seid ihr irgendwie, habt ihr irgendwie im Jahr, ich rede jetzt mal von normalen Jahren, irgendwie Fixtermine, wo ihr sagt, auf den und den Veranstaltungen oder Messen oder was auch immer sind wir vertreten oder geht das alles online? Wie muss man sich das vorstellen?
Unterschiedliche Wege haben wir dafür, um unseren Vertrieb zu machen. Einerseits Gamescom, sicherlich einer der wichtigsten Termine im Jahr, wobei ich auch da sagen muss, jeder, der denkt, da Deals abzuschließen, ja, da gibt's meistens ein Handshake und eine Visitenkarte. Nach 2 Wochen sieht meistens die Welt auch ein bisschen anders aus. Dahergehend, eine Gamescom ist wirklich sehr gut zum Netzwerken, weil, was wir festgestellt haben, man gewinnt meistens eher Sponsoren darüber, dass andere für einen gut sprechen oder na, also nehmen wir jetzt mal sowas wie zwischendurch Agenturen wie Lagardère, die ja mittlerweile Sports 5 für E-Sport, glaube ich, wieder sind. Oder, ach, keine Ahnung, was es da noch alles für Agenturen draußen gibt, die meinen, sie können da den Vertrieb für dich machen. Darüber gibt es Wege, aber wir haben für uns eher festgestellt, selbst aktiv zu netzwerken und darüber Leute zu überzeugen. Weil das sind das nennt man ja den sogenannten Elevator-Pitch, wo man im Endeffekt so in 1-2 Sätzen jemanden davon von sich selbst überzeugt oder von dem, was man tut. Und das ist eher wirklich genau das, wo wir hingehören. Wir sind wirklich dann eher so überzeugend im Emotionalen, was wir hier tun, was wir vorhaben. Weil das kann man meistens gar nicht irgendwo drauf skizzieren, sondern man muss da sehr viel Background-Wissen über uns haben. Genauso auch, wieso, weshalb, warum wir gewisse Sachen angehen. Und das, ganz im Ernst, hat uns bisher weitaus mehr Erfolg gebracht, als zu sagen, hey, hier ist unser Pitch-Deck.
Ja.
Nehmt es euch, guckt es euch an, das sind unsere Zahlen, weil das ist ja meistens auch sehr unemotional. Ist noch ein bisschen das Problem des E-Sports, nicht so wie im Fußball, ne? Wenn man sich da mal anguckt, wie viele Partnersponsoren da die Vereine teilweise einzeln haben. Uff, da sind einige sicherlich eher dabei, weil sie von dem Verein überzeugt sind und sagen so, hey, ich möchte ihn unterstützen, bin ich gerne dabei. Weil ich glaube nicht, dass, also wenn jetzt die meisten Partnersponsoren bei solchen Vereinen sagen würden, ich bin auf Erfolg aus und auf Zahlen, dann könnte man wahrscheinlich in Deutschland viele Vereine zumachen. und das gibt es so im E-Sport noch nicht allzu groß. Liegt auch natürlich daran, dass wir alle nicht so regional ausgeprägt sind. So, ich meine, selbst BIG, die Berlin International Gaming heißen, ich glaube jetzt nicht wirklich, dass die in Berlin so viel machen an Events oder so, dass sie da zum Beispiel gegen die Kollegen des Berlin E-Sports Clubs, glaube ich, oder E-Sports Vereins, ja, auf jeden Fall gegen die Kollegen da größer bekannt sind. Wir ja auch nicht, wir heißen ja auch nicht Ad-Hoc Gera Gaming oder so. Mhm. Und das fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen, weshalb das in Deutschland sich noch ein bisschen ziehen wird, bis das mal funktioniert, dass jemand sagt so, hey, ich finde das geil, was ihr tut, deswegen unterstütze ich euch jetzt. Sondern es ist ja meistens dann eher noch mal ein bisschen anders bedacht. Und da gucken wir eher unsere Stärken zu klären. Deswegen Netzwerken sehr, sehr wichtig. Man kann natürlich immer wieder gucken, dass man über sowas wie externe Agenturen geht. Muss man natürlich schauen, wie da die Deals sind, dass man das nicht allzu exklusiv gestaltet, sondern eher noch als eine weitere Möglichkeit. Und ja, so auf uns zukommen, tun weniger. Also ich glaube, das ist das, was jeder so in sein Info E-Mail-Postfach reinbekommt. Das ist meistens eher ein bisschen morgs, so auch ein bisschen an der Realität vorbeigezogen. Und man merkt halt sehr oft, dass das so typische Rundmails sind, die man eigentlich auch nicht ernst nehmen muss.
Ja. Ja. Was schätzt du, wie lange ist es so im Durchschnitt von so einem Erstkontakt zu einem Unternehmen, bis die sagen, okay, wir haben wirklich Bock, jetzt mit euch was zu machen und dann irgendwann eine Unterschrift geleistet wird? Wie muss man sich das vorstellen? Was für eine Zeit vergeht da ungefähr? Oder was kann da vergehen?
Das so ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt mal Gamescom als Punkt nimmt, war es meistens so, wenn man auf der Gamescom mit jemandem gesprochen hat, das war auch wirklich erfolgreich, dann redet man davon, dass man zum 1.1. des Folgejahres wahrscheinlich einen Deal fertig hat. Ja. Da reden wir von einer Zeitspanne von locker 4 Monaten, wo man da nochmal diskutiert. Weil man muss natürlich verstehen, vor allem in Europa haben wir leider das große Problem, das ist natürlich immer auf verschiedenen Ebenen Vorteil und Nachteil, aber dadurch, dass wir so viele Länder haben, die unterschiedliche Kulturen haben, unterschiedliche Sprachen haben, haben die Länder halt leider auch überall ihre eigenen Vertriebe sozusagen von den Marken und die teilen sich ein Budget für Europa. Das heißt dann meist, wenn man eigentlich eher auf das große Geld aus ist, dass man dann gerne und gut gegen Internationale antreten muss. Und da wir in Deutschland zum Beispiel mit einer laufenden LEC mit dem Studio in Berlin große internationale Teams sozusagen auch hat, stickt man da meistens ein bisschen ab. Mhm. Das muss man sich ein bisschen vor Augen führen. Also da muss man nochmal sehr realistisch drangehen und auch Preise abrufen. Das ist im Endeffekt natürlich dann auch so der Punkt, wo man mal an erste Div, zweite Div, dritte Div-Teams oder ähnliches mal appellieren muss, wenn man Richtung Marketing denkt und wie Geld reinkommt. Hört auf, den Leuten wirklich Gehälter zu bezahlen, weil, oder in gewissem Maße, wenn bei euch da Geld im Background ist, okay, dann will ich es euch natürlich nicht verbieten. Aber rein aus marketingtechnischen Gründen ist selbst schon eine Poor Division manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen könnte ich nicht verstehen, warum ihr da unten Mindestlohn oder sowas bezahlt, weil macht einfach keinen Sinn. Und muss aber jeder für sich selbst wissen. Ich kann es nur empfehlen, möchte da gar nicht so drauf rumreiten, aber es macht es halt, sag ich mal, uns Profiteams dann manchmal ein bisschen schwierig, weil Leute dann um die Ecke kommen mit Gehaltsvorstellungen und ich denke, okay, spielerisch, erfahrungsmäßig kann das vielleicht halbwegs die Hälfte deines Gehalts passen. Die andere Hälfte gucke ich mir mal deinen Marketingwert an, Reichweite, Social Media, 20 Follower auf Twitter, auf Twitch, kein Profil, auf Instagram auch kein Profil. Und dann tut es schon weh. Mhm. Und das ist das, was die Spieler halt mal ein bisschen verstehen müssen, auch die Orgas da ein bisschen mehr sich selbst zu stärken und auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben in dem, was ihr da im Background tut, weil im Endeffekt stellt ihr Personal, die Jungs betreuen und ihr kümmert euch darum, dass mit der Liga alles funktioniert. Wahrscheinlich kümmert ihr euch am Ende des Tages hoffentlich auch darum, dass die Abrechnung ordentlich funktioniert mit der Steuer und all dem, was da beachtet werden muss. Das muss auch mal ein bisschen mehr wertgeschätzt werden und vor allem auch diese ehrenamtliche Arbeit, die da im Background läuft. Und ne, ich habe ja schon erwähnt, wie viele Leute bei uns arbeiten. Ich kann dir das gerne mal mit Gehältern versehen, was das kostet pro Monat. Wenn die Spieler das nicht akzeptieren können, sollten sie vielleicht auch nicht bei euch spielen. Aber das, naja, wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen.
Das deckt sich mit unseren Erfahrungen der letzten Monate, dass halt oft mal der eigene Wert dann total überschätzt wird und dass natürlich das Spielerische ja überhaupt nichts mit der Reichweite, die wiederum ja eigentlich für die Sponsoren interessant ist, überhaupt zu tun hat. Das sind ja wirklich zwei komplett getrennte Baustellen und da kann es spielerisch noch so gut sein. Das ist dem Sponsor ja erstmal primär egal. Dem geht es ja um die Reichweite, die er potenziell unter Umständen erreichen kann eben.
Ja, und man muss auch einfach nur mal den Preisgeld gucken. Ich meine, international hattet ihr ganz am Anfang auch gesagt, mit den großen Pötten ist schön, wenn man sowas wie ein The International sieht, wo die Spieler ja Tatsache mit Millionen Pötten da rausgehen. Aber das ist ein The International. Das findet einmal pro Jahr statt. Ja. So innerhalb von 365 Tagen. Was macht ihr denn in den restlichen Tagen so? Also da auch reinzukommen, ist halt eine sehr geringe prozentuale Chance. Selbiges, wenn man sich mal national anguckt, was wir teilweise für 3 Monate an Möglichkeiten bekommen, Preisgeld abzugreifen. Es ist halt wirklich, wenn man an die 22 bis 25 Mitarbeiter hat, so in dem Dreh, ist das halt komplett unrealistisch, das damit zu bezahlen. Also da muss man doch mal echt Butter bei die Fische sagen. Ich meine, für die Spieler ist das am Ende des Tages auch nur ein kleines Taschengeld, nachdem Steuer und alles abgegangen ist.
Ja, klar.
Mhm. Aber was für Chancen habt ihr denn? Also kannst du da ein bisschen was aufzählen und vielleicht auch ein bisschen darüber erzählen, wie die Pro Division funktioniert, in der ihr spielt?
Ich würde ja fast sagen, nicht anders als bei euch, weil im Endeffekt, ja, wir sind ein bisschen anders verpflichtet, dadurch, dass wir ähnlich wie in der LEC einen Vertrag mit Riot haben, was dann natürlich die Exklusivität angeht. Ich meine, da sage ich jetzt nichts Neues, das ist, ist ja auch deren gutes Recht. Ansonsten ist das natürlich so, wenn ihr euch den Stream anguckt, bei uns nochmal ein bisschen anders. Es gibt halt einen Media Day, weshalb da auch im Endeffekt Spielerbilder drin sind. Wir haben natürlich nochmal andere Möglichkeiten, da unsere Partner zu platzieren, sei es dann halt über die Spielerbilder, die da integriert sind, oder über die Interviews. Auch was rein die Offline-Events natürlich angeht, ist das über die anderen Divisionen nochmal eine komplett andere Geschichte, wo wir da natürlich analog nochmal die Möglichkeit bekommen, uns zu präsentieren. Das ist, denke ich, das, was das nochmal so ein bisschen ausmacht gegenüber den anderen. Sicherlich auch rein, was wird zum Beispiel in die Studioproduktion investiert? Mhm. Wer castet das Ganze? Wer hostet das Ganze? Ich glaube, da sind nochmal andere Zahlen mit dahinter. Ja. Auch genauso, wenn du dir anguckst, was natürlich die anderen Teams für Spieler mit sich bringen, die dann natürlich auch die Teams an sich selbst, welche Reichweite die neu bringen, um das ganze Ding zu promoten, ist das eine andere Ebene. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, das ist der goldene Gral, nach dem da jeder greifen möchte im E-Sport, weil ja auch die Prime League natürlich jetzt in dem Sinne erst in der zweiten Season ist und auch erstmal das Thema hinkriegen muss, dass es funktioniert. Mhm. Weil auch da glaube ich, dass da gewisse Kostenfaktoren drin sind, die wir als Teams nicht sehen, was die Liga an sich hat, aber auch eine Liga nicht sieht, was die Teams eigentlich haben. Und da müssen wir irgendwie dran arbeiten, dass die Zusammenarbeit noch besser funktioniert. Also Zusammenarbeit würde ich jetzt nicht sagen, aber dieses reine Verständnis zwischen allen Stellen, okay, was investiert eigentlich die Liga und was investieren wir als Teams, um da so ein Gleichgewicht zu schaffen. Ne? Das ist ja im Endeffekt dann auch für alle Teams drunter immer besser und besser, weil wenn wir da mehr dafür arbeiten, dass sich das irgendwann mal ausgleicht und dass alle gleichermaßen davon profitieren, sowohl die Partnersponsoren, die in die Liga investieren, genauso wie unsere Partnersponsoren, die in uns investieren. Nur so ist das ein gesundes Gleichgewicht. Aber da müssen wir gucken. Aber ansonsten, ja, aber es ist, wie gesagt, nicht der goldene Kral. Es ist jetzt halt eine Liga, die Riot halt sehr exklusiv für den Dachbereich macht. Wir haben natürlich die Chancen, dadurch auch in die EU Masters reinzukommen. Mhm. Was dann natürlich schade ist, dass dann noch so dieser nächste Step fehlt, dass man irgendwie die LEC reinkommt. Aber dadurch, dass sie halt ein Franchise-System ist, kommst du da halt dann nur über einen hohen zweistelligen Millionenbetrag irgendwann mal in Zukunft rein, sollte da ein Team sagen, ja, wir wollen unseren Slot verkaufen. Oder sie sagen irgendwann mal, sie erweitern die Liga. Aber ich habe keine Ahnung, wann das kommen sollte. Das steht wahrscheinlich noch in weiter Ferne. Oder vielleicht sehen wir es gar nicht. Und nächstes Jahr kommen da schon wieder neue Teams rein. Wer weiß.
Ist das ein Plan von euch, wenn die Möglichkeit besteht?
Ja.
Okay. Schön.
Okay. Also, wir haben gerade noch nicht die Möglichkeit dazu. Aber man sollte natürlich, wenn man diesen League of Legends-Kosmos drin ist, den Plan dahinter haben, da reinzukommen. Weil im Endeffekt ist es das. Das ist dann wirklich der hohe Gral, weil du dann halt zur Weltmeisterschaft kommst. Ne? Und das ist ja auch das, was viele, was sicherlich im Fußball mal irgendwann träumen, mit der Nationalmannschaft da den Pokal zu holen. Und so ist es natürlich als League of Legends Spieler oder auch als League of Legends Orga, können wir ja zum Glück auch den Wunsch selber haben, dass wir die Weltmeisterschaft mal gewinnen sollten. Aber weit, weit entferntes Thema in meinen Augen noch.
Ja, mit vielen Unbekannten, wo man nicht weiß, was passiert.
Ja, natürlich. Ich meine, ne, so wie ich in den E-Sport reingekommen bin, kann durch gut Glück da irgendwer mal bei uns an der Tür klopfen und sagen so, hey, ich habe auch Bock, das mit euch zu machen, aber wir haben den gerade nicht.
Also falls jetzt jemand zuhört und zufälligerweise viel zu viel Geld rumliegen hat und eine Idee hat, da ist jemand, da könnte man sich quasi jetzt gemeinsam dann vielleicht noch einkaufen irgendwo
ja,
in natürlich. Das Franchise. Du hast vorhin ein bisschen so gesagt, immer E-Sport zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir ja noch in einem Bereich sind, wo es eben noch keine richtig festen Strukturen gibt wie im klassischen Sport, sondern das ist ja alles gerade noch so ein bisschen im Aufbau. Wie siehst du die Entwicklung und auch die Anschlussfrage gleich? Und was, wie wünschst du dir die Entwicklung? Also wie siehst du sie realistisch und was wären so deine Wünsche? Was müsste sich im E-Sport in den nächsten Jahren im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, in Europa gegebenenfalls noch ändern, um das mehr zu professionalisieren oder was passiert?
Ich glaube, was mir immer sehr viele Kopfschmerzen auch macht, rein was meine Arbeit angeht, mag jetzt im League of Legends Bereich nicht so schlimm sein, aber Counter-Strike zum Beispiel, guckt euch mal die Turnierdichte an und wie viele Ligen es da irgendwie gibt und sonst irgendwas. Man kann da sehr leicht den Überblick verlieren. Und deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir es schaffen, zusammen mit Veranstaltern, zusammen mit den Publishern, zusammen mit den Verbänden, die die Hauptansprechpartner sind, auf nationaler, europäischer, internationaler Ebene, da irgendwie ein Gleichgewicht zu schaffen. Ich glaube nicht mehr daran, dass es irgendwann einen Verband geben wird wie im Fußball, weil es halt einfach komplett unrealistisch ist, weil wir ein komplett anderes Ökosystem haben, dass es den einen Verband gibt, der die eine Weltmeisterschaft machen wird. Aber zumindest, dass wir hier auf einer kommunikativen Ebene so einheitlich unterwegs sind, dass jeder ein Verständnis für den anderen hat. Mhm. Also ne, auch wir Teams müssen ab und zu da auch verstehen, was da irgendwo investiert wird. Aber genauso andersrum müssen natürlich auch Publisher, Veranstalter und Co. kapieren, was das von uns heißt und auch zu verstehen, was E-Sport eigentlich ist für sie teilweise. Und ich höre mal sehr oft, dass das E-Sport für Entwickler, Publisher sowas ist wie Emotionen und sie haben da Bock drauf. Man denkt, ja, am Ende des Tages verkauft ihr aber euer Spiel oder die Sachen in eurem Spiel und somit sind wir hier schon eine Marketing-Geschichte, die das sozusagen mit unterstützt. Und ich glaube, wenn wir dann irgendwann mal alle auf einem gleichen Nenner sind, das wäre das, wovon ich träume und das ich mir auch wünschen würde. Wir auch selber mit im ESBD und wir als Ad-Hoc Gaming darauf zuarbeiten und das halt auch immer, ich will nicht sagen, zu provozieren, diesen Gedanken auch wirklich im Kopf zu haben, weil ich will nicht immer du machen, sondern das, was wir hier intern bei uns auch machen, möchte ich gerne auch auf die gesamte Branche haben, weil im Grunde genommen sind wir im Herzen alle irgendwie Gamer, weil sonst würden wir den Spaß nicht machen. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich schade, dass wir da im E-Sport noch weit auseinander sind auf allen Ebenen. Da müssen wir besser zusammenkommen. Und ich bin jetzt mal ganz realistisch, ich glaube, so wirklich erste Verbesserungen sehen wir frühestens, die auch wirklich signifikant sind auf allen Ebenen in 10 Jahren. Mhm. Oh, das einfach ist auch, weil wir hier in Deutschland zum Beispiel noch die spezielle Stellung haben, dass wir in der Diskussion sind, Sport oder nicht Sport, dadurch diese ganze Gemeinnützigkeitsgeschichte da irgendwie noch im Argen hängt. Und das sind alles so Themen, die das natürlich etwas verlangsamen, aber halt in Deutschland vor allem auch gemacht werden müssen, damit es ordentlich gemacht werden muss. Weil, wie gesagt, ich immer noch sehe, dass wahrscheinlich viele steuerlich eine falsche Abrechnung machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das aus der Vereinszeit auch noch. Vor allem das von vor 2015, das erste Mal vor 5 Jahren. Da gab es bei Finanzämtern das Thema E-Sport nicht. Ja, wir konnten damit nichts anfangen. Das heißt, wir mussten da mit unserer Steuerberatung komische Umwege finden, die komische Grauzonen-Themen waren. Das sieht heute vielleicht schon ein bisschen anders aus, aber auch das Thema wird halt Jahr für Jahr besser. Aber ich meine, ne, mit den wechselnden Generationen kommt halt auch ein besseres Verständnis dafür, von was wir eigentlich überhaupt reden, wenn wir das Wort E-Sport verwenden. Und in 10 Jahren, denke ich mal, wenn dann sicherlich auch wir, ich will mich nicht als Urvater nennen, ich bin auch erst die 2. Generation aus dem E-Sport, weil es gibt ja Leute, die schon 20 Jahre wirklich mit dabei sind, ist das so, dass dann da Leute sicherlich auch irgendwo im Finanzamt dann arbeiten, die was mit dem Thema anfangen können. Deshalb 10 Jahre, da wird, denke ich mal, der erste Lichtblick da sein, wo wir das Chaos so ein bisschen aufgeräumt haben, wo es Standards gibt, wo es wahrscheinlich auch erste professionelle, ausgebildete Studenten und weiteres geben wird, die sich weitaus mehr der Thematik nochmal aus einer ganz anderen Blickwinkel dran gesetzt haben, als jetzt wir, die das irgendwie nebenbei mal gemacht haben, sozusagen diese typischen Quereinsteiger sind. Ja, das sehe ich so. Das
okay, ist meine lange, Meinung. Lange Zeitraum. Vielleicht hoffen wir mal alle, dass es doch vielleicht irgendwie ein bisschen schneller geht, aber ich meine, du bist schon lange genug dabei, um vielleicht so auch ein bisschen einen eher realistischen Blick auf die Sache zu haben. Und Deutschland ist ja wirklich bei solchen Sachen jetzt immer eher ein bisschen langsam dabei, kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Mhm.
Ja, na, das kann alles schneller gehen, natürlich. Also das würde mich natürlich freuen, aber ich muss halt auch immer ein bisschen realistisch bleiben. So.
Das heißt, du wünschst dir auch auf jeden Fall, dass auf der politischen Ebene das Thema vielleicht mit ein bisschen mehr Wohlwollen diskutiert wird, als es im Moment als irgendwie ein Randthema noch ist, dass es ein bisschen mehr in den Fokus rückt, weil ich glaube, man könnte ja durchaus, es könnte da quasi viel mehr passieren, wenn so ein paar Kernthemen wahrscheinlich gelöst werden.
Ja, natürlich. Da musst du aber genauso auch mitnehmen, wenn du dir die ganze Thematik anguckst, wie diese in den Koalitionsvertrag das alles reingekommen ist. Auch da muss man sich von der Politik einfach mal bessere Kommunikation wünschen. Also, dass das E-Sport zum Beispiel nicht nur so als Randthema betrachtet wird. Ich meine, die Zahlen, wir hatten ja schon über den Umsatz, den hatte ich vorhin mal kurz erwähnt. Wir sind halt gefühlt da noch so eine Nische in der Thematik, weil wir sind nicht alleine Social Media. E-Sport ist so eins dieser vielen Themen in diesem ganzen digitalen Kosmos. Und dahergehend muss man da auch ein bisschen realistisch bleiben. Erst wenn da weitere Leute mit drin arbeiten, wir unsere Umsätze halt insgesamt pro Jahr auch steigern, wird das Thema halt auch größer. Dann kommen irgendwann nochmal, sind wir mit Lobbyverbänden unterwegs oder mit dem ESPD unterwegs, die halt eine Riesenbreite vertreten. Also wenn ihr euch jetzt mal Deutschen Olympischen Sportbund natürlich anguckt, da sind Tausende von Mitgliedern drin. So, ja. Da sind wir beim ESPD natürlich noch ein bisschen fern von. Und wenn wir da irgendwann mal sind, wird es natürlich auch einfacher, mit einer großen Stimme zu sagen, ey Leute, bewegt euch endlich.
Ja, klar. Gut, lassen wir uns alle mal überraschen. Da haben wir, glaube ich, alle nur begrenzten Einfluss drauf. Ich glaube, es passiert irgendwie schon was, aber ich glaube, das ist jetzt eben halt Pionierarbeit und einfach ganz, ja, ganz schwierige Arbeit, da so Stück für Stück irgendwie weiterzukommen. Es passiert ja was, aber halt nicht in einem Tempo, wo man jetzt sich eine Brille aufsetzen muss, damit einem der Wind nicht ins Gesicht weht, sage ich mal.
Ja, das stimmt.
Okay, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Abschließen würde ich das Ganze gerne mit einer Frage, die wir von einem Twitter-User bekommen haben. Und zwar hat Hühnchenheld gefragt, was ist denn mit den ganzen Schals passiert?
Ja, super. Bei meinen Kollegen war das immer so ein, ich habe jahrelang immer einen Schal getragen. So. Und daher ging es bei meinen Kollegen das irgendwie so eingetrichtert, dass ich irgendwann mal der deutsche Ocelot genannt wurde, wo ich mir auch dachte, ey Leute, übertreibt's einfach mal nicht, weil ich spiele noch nicht mal League of Legends. Nein, die sind weg. Stimmprobleme sind weg, weil damals hatte ich die einfach nur, weil ich relativ schnell heiser geworden bin durch falsche Atmung.
Oh, okay. Alles klar.
Okay, dann haben wir diese Frage auch abschließend geklärt.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Das war extrem interessant, mit dir zu sprechen. Und ich denke, da haben wir einiges mal Neues erfahren und auch einiges aus erster Hand erfahren, vor allen Dingen, weil du bist ja wirklich, ihr seid ja wirklich auch mit dem, was ihr da macht, Pioniere. Und man hat auch ein bisschen draus gehört, was mir sehr gut gefallen hat, dass du so ein bisschen eher gebremst hast und nicht diese allgemeinen Euphorie verfallen bist und gesagt hast, hier Leute mal ganz langsam Kirche im Dorf lassen. Das sieht dann, wenn man näher rangeht, doch vielleicht ein bisschen anders aus, als wenn man jetzt in jeder Zeitung liest, E-Sport ist eben der neueste heiße Scheiß, sag ich mal. Weil am Ende, das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, das hat man auch, glaube ich, rausgehört, ist es in erster Linie einfach im Moment, das, was ihr da macht, unglaublich harte Arbeit, die ihr da jeden Tag macht. Und da muss man erstmal hinkommen und das muss man erstmal durchhalten und schaffen, das alles unter Kontrolle zu halten. Und insofern, wer weiß, wir hätten dich sehr gerne vielleicht irgendwie in einem Jahr oder so nochmal im Podcast, um mal zu gucken, wie ist vielleicht dann die Entwicklung, was ist bei euch passiert, weil genug zu erzählen hast du mit Sicherheit auf jeden Fall noch. Und vielen Dank erstmal, dass du bei uns warst.
Sehr gerne und auch vielen Dank an die Einladung. Und ich muss übrigens noch sagen, ne, wir sind nicht die Einzigen, die diese Arbeit machen. Das zählt natürlich auf meine ganzen anderen Kollegen, die bei den anderen Orgas auch so unterwegs sind. Ne? Nicht, dass jetzt hier irgendwer denkt, dass ich die alle schlecht rede.
Um Gottes Willen, das kam auch gar nicht so rüber. Also definitiv nicht. Nur du bist jetzt halt bei uns im Podcast, deswegen haben wir das so gesagt. Gut,
alles klar.
Dann einen schönen restlichen Nachmittag. Alles Gute für euch und bis vielleicht in einem Jahr wieder im Podcast.
Sehr gerne. Ich glaube, da kann ich noch mal viel Neues erzählen, weil 2021 wird bei uns ein sehr, sehr interessantes Jahr.
Alles klar, dann lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, halten das im Hinterkopf Und nächstes Jahr erfahren wir es dann aus erster Hand von dir persönlich.
Alles klar. Ja, super. Sehr gerne.
Danke.
Wir hören uns.
Bis dann. Ciao, ciao.
Hat euch diese Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.